Danke, dass ich bei euch sein darf, auch heute Morgen wieder. Und ich darf ja in einer Woche gerade nochmal kommen. Danke auch ganz herzlich für euch das Leiten durch das Lob von Gott. Es ist etwas ganz Besonderes, mit euch zusammen vor Gott zu stehen. Zum einen fällt mir auf, dass ihr Lieder singt, die primär von dem reden, wer Gott ist und was er tut. Und das ist nicht selbstverständlich, denn es gibt ganz viele andere, auch christliche Lieder, die ganz stark von dem reden, was wir alles sollten oder was wir empfinden. Und das ist auch schön, das ist auch Psalmen, das gehört auch dazu. Aber bei euch steht so deutlich, bei diesen Liedern steht so deutlich, Gott im Zentrum. Ich lerne da auch neue Lieder kennen, viele, die ich gar nicht kenne, die ganz stark sind in ihrer Aussage. Und das letzte Mal, als ich bei euch war, ich weiss nicht genau, wann es war, da haben wir ein Lied gesungen, das ich auch nicht gekannt habe. Und das hat dafür gesorgt, dass ich in dieser Zwischenzeit ganz oft an euch gedacht habe, weil ich das Lied da kennengelernt habe. Und ich weiss von dem Lied nur noch einen Satz. I am blessed. Und ich dachte, vielleicht singen wir es wieder. Also wenn ich es dann wünsche für das nächste Mal. I am blessed. I am blessed. Natürlich, da fällt es wieder. Das Ei steht am Anfang, aber das, was nachher kommt, hat nichts mit mir zu tun, sondern mit dem Gott. I am blessed. Und ich habe Melodie noch im Kopf. Und das ist so eine... Das hat mich einfach begleitet. Das war ein Reden von Gott zu mir. I am blessed. Ich möchte mit euch in ein Wort aus dem Neuen Testament hineinschauen, wo mich seit einigen Monaten begleitet. Und ich bleibe dann gerade das nächste Mal bei diesem Text, beziehungsweise bei der Fortsetzung von diesem Text. Und wir werden ihn miteinander lesen. Und ich kann euch jetzt schon sagen, wir werden im ersten Teil von dieser Predigt einfach, also es gibt ja mehrere Möglichkeiten, den Zug zu fahren. Man kann einen Schnellzug nehmen und dann ist man ganz schnell am Ort und am Ziel und dann bruset man durch, aber man bekommt nicht so viel mit von der Landschaft. Und dann kann man einen Bummler nehmen, der ist nicht so schnell, aber man sieht viel mehr. Ich nehme jetzt den Bummler, keine Angst, das wird nicht 12 wegen dem, das ist nicht meine Absicht, aber ich möchte einfach ein bisschen genauer hinschauen mit euch in den Text, in das Wort von Gott und dann auch natürlich im zweiten Teil der Predigt fragen, und was hat das jetzt mit uns zu tun, mit der Gemeinde von Jesus zu tun, mit dir und mit mir zu tun. Und ich bitte euch aufzustehen, wenn wir miteinander das Wort lesen aus Apostelgeschichte 1, ab dem Vers 9. Und wir lassen es als Wort Gottes an uns, an dich und an mich, seine Jüngerinnen und Jünger. Apostelgeschichte 1, ab dem Vers 9. Und als er Jesus dies gesagt hatte, wurde er vor ihren Augen emporgehoben. Und eine Wolke nahm ihn auf und entzog ihn ihren Blicken. Und während sie ihm unverwandt nachschauten, wie er in den Himmel auffuhr, da standen auf einmal zwei Männer in weißen Kleidern bei ihnen, die sagten: Ihr Leute aus Galiläa, was steht ihr da und schaut hinauf zum Himmel? Dieser Jesus, der von euch weg in den Himmel aufgenommen wurde, er wird auf dieselbe Weise wiederkommen, wie ihr ihn in den Himmel habt auffahren sehen. Und da kehrten sie vom Ölberg nach Jerusalem zurück. Dieser liegt nahe bei Jerusalem, nur einen Sabbatweg weit weg. Und als sie in die Stadt kamen, gingen sie in das Obergemach, wo sie sich aufzuhalten pflegten. Petrus, Johannes, Jakobus, Andreas, Philippus, Thomas, Bartholomäus, Matthäus, Jakobus, Simon, Judas, der Sohn des Jakobus. Und dort hielten sie alle einmütig fest am Gebet, zusammen mit den Frauen, mit Maria, der Mutter Jesu und mit seinen Geschwistern. So, himmlischer Vater, segne dies Wort uns. Lass es uns zur Kraft, zur Weisung, zur Orientierung werden auf unserem Weg, heute, morgen, die nächste Woche. Amen. dürfen gerne wieder Platz nehmen. Also das Wort begleitet uns heute und das nächste Mal. Ich möchte jetzt heute auf den ersten Teil eingehen von diesem Abschnitt. Und ja, ihr habt es gehört, es ist ein schwieriger Moment für die Jünger. Weil der Jesus, was sie so intensiv mit ihnen, mit ihm zusammen sind, der ist fort. Er geht fort. Und er lässt die Jünger zurück und ihr habt es vielleicht gehört im Text, dass sie vermutlich verunsichert waren. Wie geht es jetzt weiter? Ein Stück orientierungslos. Und so Situationen gibt es immer wieder in unserem Leben. Ich mag mich erinnern, als ich das allererste Mal in meinem Leben auf Afrika bin, wie hilflos ich mir vorgekommen bin. Nicht so sehr wegen der Sprache, mit dem habe ich ja gerechnet und viele haben Englisch können, da im Norden von Ghana, wo ich war, bei meinem ersten Mal. Aber ich war orientierungslos darum, weil vieles von dem, was mir normal ist in meiner Kultur als Schweizer, funktioniert dort nicht. Ist anders. Ein Beispiel, ich war in einem Guesthaus von Missionar und sie haben dann eine Angestellte von diesem Guesthaus als Begleiterin mit mir mitgeschickt auf den Markt, weil sie gesagt haben, ja, den kann man nicht alleine schicken, der kommt zu sich, findet nicht mehr zurück oder weiss nicht was. Und ich bin mit dieser Frau, mit dieser Angestellten von diesem Guesthaus durchs Dorf, durch die Stadt gelaufen, zu dem Markt. Ganz einfacher Markt, halt einfach mit vielen einheimischen Sachen. Das hat mich eben interessiert. Und dann hat sie eingekauft für das Guesthaus, sie hat 2-3 Sachen für die Familie gekauft und nachher sind wir wieder auf dem Heimweg. Und ich sehe, wie die Frau da schweres Zeug für das Guesthaus essen und so heimschleicht. Und ich habe ihr dann gesagt, sie soll mir doch ihre Taschen geben, ich würde die heimtragen. Und sie schaut mich total entgeistert an, also wie wenn ich ein Alien wäre und sage, geht es eigentlich noch? So, das war der Blick. Nie und nimmer nimmst du mir die Taschen. Und ich habe gesagt, mal, das kommt mir komisch vor, da als Wiese durch ein Dorf zu gehen und die Frau trägt meine Taschen und ich stolziere da ohne Taschen. Sie hat dann meine auch wollen, unbedingt. Ich habe keine Chance gehabt. Und ich bin mir ganz blöd dabei vorgekommen. Das gehört sich nicht. Habe ich für mich gedacht. Ich habe dann erst daheim erfahren, dass sich das sehr wohl gehört in dieser Kultur. Sie ist jünger und ich bin ein Gast. Und es kann nicht sein, dass eine ältere Person die Lasten von einer Jüngeren trägt. Das wäre ein No-Go. Ich hätte sie beschämt, wenn ich ihr die Taschen weggenommen hätte. Jetzt hat sie halt mich ein bisschen, aber das ist nicht so schlimm. Ich gehe ja wieder. Oder, was mir aufgefallen ist, wenn ich eine Predigt hatte nach dem Gottesdienst, dass Menschen gekommen sind, beim Abschied geben, beim Handgeben und dass vor allem Frauen mich nicht angeschaut haben, nicht ins Gesicht geschaut, immer an mir vorbeigeschaut haben, an den Boden geschaut haben und viele haben einen Knicks gemacht vor mir. Und das war mir unangenehm gewesen. Aber das ist kulturell, gehört sich das so vor Person oder Autoritätsperson. Aber es hat mich irritiert. Was mich auch irritiert hat, ist zum Beispiel, dass wenn ich die Sprache oder die Sitzsprache nicht so gut haben können, dann habe ich dann manchmal so gemacht, ja, es ist gut, tipptopp, wir machen es so. Plötzlich sieht mich jemand und sagt, hör ja auf mit dieser Geste. Das ist so etwas von unanständig. Okay, ja, was mache ich denn? Was soll ich denn? Also, die Verunsicherung, wenn etwas nicht mehr gilt oder anders ist, die kennen wir nicht nur in anderen Kulturen, wir kennen die auch in unserem Leben, wenn es einen Lebensabschnittsveränderung gibt, wenn ein Mensch stirbt, der uns noch ist und wir wissen einfach nicht, wie gehe ich jetzt weiter, dann sind wir wie gelähmt. Oder ich weiss auch noch, wo wir unser erstes Kind bekommen haben, ich sage immer, da bin ich auf die Welt gekommen. Also ich musste mich auch wie orientieren, ja, ich habe gewusst, dass Kind manchmal nachts nicht schlafen, aber ich habe das Gefühl, ja, unseres, ganz bestimmt. Eine gewisse Unsicherheit. Und ich bete dann auch in so Situationen mit dem Psalm 25. Herr, zeig mir deinen Weg jetzt. Ich sehe deinen Weg nicht. Psalm 25, Vers 4. Was soll ich jetzt tun? Lass mich erkennen, was du von mir möchtest. Was möchtest du jetzt von mir? Und so stelle ich mir vor, ist der Jünger gegangen da. Und ich lese nochmal den Abschnitt, wo ich näher möchte darauf eingehen. Und als er dies gesagt hatte, nämlich, dass sie werden Zeugen sein, wurde er von ihren Augen emporgehoben und eine Wolke nahm ihn auf und entzog ihn ihren Blicken. Und während sie ihm unverwandt nachschauten, da haben wir es jetzt, das und jetzt? Wie er in den Himmel auffuhr, da standen auf einmal zwei Männer in weißen Kleidern bei ihnen und die sagten, ihr Leute aus Galiläa, was steht ihr da und schaut hinauf zum Himmel? Dieser Jesus, der von euch weg in den Himmel aufgenommen wurde, er wird auf dieselbe Weise wiederkommen, wie ihr ihn in den Himmel habt auffahren sehen. Es geht in dem Bibeltext etwas, was sich viermal wiederholt. Und wenn sich in einem Bibeltext Sachen mehrmals wiederholen, dann sind sie wichtig. Und es ist da die ganz einfache Formulierung in den Himmel. Viermal in den Himmel, in dem Text. Viermal also die Bestätigung und Bekräftigung, dass Jesus wirklich gegangen ist. Dass er nicht in ein Nachbardorf ist und dann gleich wieder um eine Ecke kommt. Er ist gegangen. Das schafft Klarheit, wenn da viermal steht, in den Himmel. Es schafft Klarheit, dass Jesus wirklich weg ist. Und es ist ja nicht ganz eine einfache Klarheit. Wenn jemand geht, es gibt manchmal auch Menschen, wo man froh ist, wenn sie dann mal gehen. Aber es gibt Menschen, wo es einem wehtut, wenn sie gehen. Und es gibt eine Geschichte im Alten Testament, die mich fest erinnert an diese Geschichte. Ihr findet sie im 2. Könige 2. In 2. Könige 2 geht auch einer, beziehungsweise wird vom Himmel abgeholt. Es ist der Prophet Elia. Und er ahnt, dass da so etwas kommt und sein Jünger, der Elisa, ahnt auch, dass da etwas kommt. Und er weicht nicht mehr von seiner Seite. Der Elia will allein an den Ort sein, wo Gott ihn kommt, abholen. Und er sagt immer ihm, Elisa, bleib du zurück, ich gehe allein. Und er sagt, nein, sicher gehst du nicht allein. Also wie wenn er sagen ich bleibe schön bei dir, dass da nichts passiert, wo ich nicht will. Und so heftet er sich ihm an die Fersen. Und er ahnt aber, dass der Abschied kommt, der Elisa, der Jünger vom Elia. Und er sagt ihm, also ich habe wenigstens ein Bitt. Und er macht einen Deal mit dem Prophet Elia. Und der lautet so, ich möchte die doppelte Portion von Heiligem Geist, die du hast. Und dann geht der Elia wirklich und er bekommt die doppelte Portion. Und das ist eine Art wie eine Vorbildsgeschichte für die da. Da geht jemand, da bleibt jemand zurück, Nachfolger bleiben zurück in einer gewissen Irritation und bei beiden kommt nachher ein Geisterlebnis. Also beim Elisa und da ja dann nachher auch, wenn Pfingsten kommt in unserem Abschnitt. Aber wir sind noch nicht bei Pfingsten, wir sind noch nicht ganz so weit. Aber es ist wie wenn da sich nochmal etwas wiederholt, auf eine andere, auf eine neue Art und Weise. Und die Jünger, die reagieren auch ein Stück befremdet da, nämlich indem sie, so sieht man es, unverwandt ihm nachschauten im Vers 10. Und das Wörtli da, das unverwandt, kann man auch noch anders übersetzen, nämlich starr. Ganz erstarrt haben sie da nachgeschaut in den Himmel. Fixiert ein Stückchen weit. Angespannt, könnte man auch übersetzen. Und es gibt zwei Möglichkeiten, warum die da so wie gebannt oder erstarrt in den Himmel schauen. Der erste könnte damit zu tun haben, dass sie meinen, Jesus kommt wahrscheinlich in den nächsten 2-3 Minuten dann gerade wieder zurück. Und warum meinen sie das? Sie meinen, weil Jesus im Lukas-Evangelium im Kapitel 21 ihnen gesagt hat, dass der Menschensohn auf einer Wolke vom Himmel wird wiederkommen. Und jetzt sehen sie da eine Wolke, die ihn einhüllt und sie denken, okay, die Wolke nimmt nicht, die Wolke gibt nicht. Und wahrscheinlich gerade ganz schnell, möglicherweise. Und es heißt dann weiter in Lukas 21, wo Jesus das Wort gesagt hat, der Menschensohn, ihr werdet ihn kommen sehen auf einer Wolke mit großer Macht und Herrlichkeit. Da heißt es dann auch, wenn es so weit ist, richtet euch auf und erhebt eure Häupter, denn eure Erlösung naht. Und genau das machen sie da, möglicherweise. Dass sie sagen, okay, er geht in die Wolke, er kommt in die Wolke. Wir bleiben ganz schön stehen. Wir erheben unser Haupt. dann der Lösung naht. Das ist eine Möglichkeit. Eine zweite Möglichkeit ist, und bei der kommen sie ein bisschen weniger positiv weg, die Jünger, dass sie einfach verunsichert sind, erstarrt sind. Dass sie sagen, okay, jetzt ist er weg. Was machen wir jetzt? Eine Art Schockstarre. Denn das ist ja das erste Mal, wo jetzt die Jünger tatsächlich vor der Situation definitiv stehen, dass sie ohne Jesus weitergehen müssen. Sie haben das schon gemeint beim Kreuz, dass das so ist. Und sie erinnern sich vielleicht, die Jünger, daran, wie elend sich das angefühlt hat. Und jetzt wieder. Was sollen wir machen? Stell dir vor, du fährst in eine Grossstadt mit einem Auto, das dir nicht bekannt ist. Zum Glück gibt es Navis. Wo die dann rechtzeitig sagen, in 500 Metern musst du die zweite Ausfahrt nehmen. Das ist doch super. Jetzt stell dir vor, du fährst in so eine Grossstadt rein, die du nicht kennst mit dem Navi, fährst auf so eine riesige Kreisel zu, doppelspurig, und einen halben Kilometer vor diesem Kreisel fällt dein Navi aus. Spürst du es? Wie man sich dann fühlt? Wie hilflos? Was mache ich jetzt? Und ich bin mit drin. Ich kann nicht einfach schnell auf die Seite fahren. Ich bin mit drin. Was mache ich? Dreimal ums Kreisel. Ja, das wäre wahrscheinlich die beste Version. Ein paar Mal im Kreisel bleiben. Wo geht es jetzt durch? Und es ist gut möglich, dass es den Jüngern genauso gegangen ist. Wo geht es jetzt durch? Was machen wir jetzt? Es wird nicht mehr sein wie bis jetzt und sie wissen noch nicht, wie es weitergeht. Wenn Menschen orientierungslos sind, ich glaube, das war schon immer so in der ganzen Menschheitsgeschichte, wenn Menschen orientierungslos sind, nicht wissen, wie es weitergeht, dann schauen sie in die Vergangenheit. Oft. Dann schauen sie zurück, denn dort in der Vergangenheit ist das, was sie kennen. Dort ist das Vertraute. Und sie versuchen, sich irgendwie an dem zu orientieren. Sie trösten sich mit der vergangenen Zeiten, mit den besseren Zeiten möglicherweise, wo das Navi noch gegangen ist. Und ich denke an die Geschichte von der Frau Lot. Von der Frau vom Lot. Sie hat ja nicht Frau Lot geheißen, sondern sie war die Frau vom Lot, die nach dem Gericht von Gott über Sodom und Gomorra gerettet wird von Gott mit der ganzen Familie. Und dann irgendwo unterwegs bleibt sie stehen und trauert all dem zurück, was sie dort lassen musste. Und sie erstarrt zu einer Salzsäule. Und ich vermute, das hat damit zu tun gehabt, dass sie den Verlust so fest empfunden hat, dass sie nicht wirklich hat können oder wollen den Weg nach vorne gehen. Unser Herr weiss, wie schwer das für uns Verlusterfahrungen sind. Er weiss das. Und die Geschichte hier zeigt auch, dass er das weiß und dass er in das hinein auch redet. Ich sehe zwei Botschaften in dem Text, wo er den Jünger gibt. Die eine bin ich nicht ganz sicher, ob die Jünger sie wahrgenommen haben. Bei der anderen ist es ziemlich klar, dass sie sie wahrgenommen haben. Also ich glaube, er gibt ihnen einen doppelten Trost in dem Text. Und der erste Trost, ja, es ist eigentlich sogar ein Mehrfachen, aber ich werde auf zwei hinweisen. Der erste Trost ist, dass Jesus da den Jüngern einen Wink mit der Wolke gibt. Wir kennen ja das Stichwort, der Wink mit dem Zaunpfahl. Da gibt es einen Wink mit der Wolke. Wir haben ja vorhin schon gesagt, das mit der Wolke, und dass vielleicht die Jünger gemeint haben, dass er eben gerade wieder kommt, weil er das in seiner Ankündigung von der Wiederkehr eben erwähnt hat, die Wolke. Aber ich meine jetzt nicht das, sondern ich meine etwas anderes. Es heisst ja da, eine Wolke nahm ihn auf. Und die Jünger, die alles Juden waren, die quasi eingetaucht sind in die Schrift, vielleicht, oder sie hatten wenigstens Gelegenheit zu haben, auf einen Gedanken zu kommen, nämlich, dass Wolken in der Bibel ganz oft ein Hinweis sind auf die Gegenwart von Gott. Und auf seine Herrlichkeit, auf die Shekina, heisst sie im Hebräischen, auf dort, wo Gott wohnt, wo er ist. Wolke heisst oft, nicht immer, aber oft, Gottes Gegenwart ist jetzt da. Er ist gegenwärtig. Seine Herrlichkeit ist da. Zum Beispiel in der Wüstenwanderung haben wir ja das mit dieser Wolke. Und wir haben dort im 2. Mose 30, und es lohnt sich, das kurz reinzuschauen, im 2. Mose 40, ab Vers 34 heißt es, da bedeckte die Wolke das Zelt der Begegnung und die Herrlichkeit des Herrn erfüllte die Wohnung. Also Wolke und Herrlichkeit des Herrn ist da beieinander. Und Mose konnte das Zelt der Begegnung nicht betreten, denn die Wolke hatte sich darauf niedergelegt. Und die Herrlichkeit des Herrn, also wieder Wolke und Herrlichkeit, erfüllte die Wohnung. Und wenn sich die Wolke von der Wohnung erhob, brachen die Israeliten auf, solange ihre Wanderung dauerte. Und wenn sich die Wolke nicht erhob, dann brachen sie nicht auf bis zu dem Tag, an dem sie sich erhob. Denn die Wolke des Herrn, das ist interessant, was für eine wichtige Rolle da Wolke spielt, war bei Tag über der Wohnung und des Nachts aber war Feuer in ihr. Die Wolke ist nicht weg, aber es ist Feuer in der Wolke. Und es steht für die Gegenwart von Gott. Und dann am Sinai, ein paar Kapitel vorher, 2. Mose 24, der Mose, der auf den Sinai aufsteigt mit den Ältesten und dann dort mit ihnen isst und dann nachher muss er sie zurücklassen und er tritt in eine Wolke inne. Und in dieser Wolke inne redet dann Gott zu ihm. Und er kommt ja dann später wieder aus dieser Wolke raus mit einem Glanz auf seinem Gesicht. Ja, warum? Er hat nicht nur ein Wolkenbad genommen. Er ist in der Gegenwart, vor der Herrlichkeit von Gott gewesen. Er hat erlebt, was eigentlich kein Mensch lebendig übersteht. Nämlich direkt vor der Herrlichkeit Gottes zu stehen. Und umhüllt von einer Wolke, also quasi als Schutz vielleicht für die anderen. Ich weiß es auch nicht. Also auch dort eine Wolke. Noch das letzte Beispiel, Lukas 9, die Verklärung von Jesus. Bei der Verklärung von Jesus ist es wieder so, dass Jesus von einer Wolke umhüllt wird und mit ihm die drei Jünger, die mit dabei sind und wo sie in dieser Wolke stehen, redet Gott. Das ist mein auserwählter Sohn. Also in dieser Wolke steht für die Gegenwart von Gott. Das ist mein auserwählter Sohn, auf ihn sollt ihr hören. Merkt ihr etwas? Wolken, Herrlichkeit und die Gegenwart von Gott. Das heisst, wenn jetzt da Jesus in eine Wolke geht, könnten die Jünger etwas merken, falls sie es merken. Aber wir merken ja manchmal nicht immer, was wir merken könnten. Aber sie könnten merken, Gott selber ist da. Jesus geht, aber Gott ist da. Und er geht in die Gegenwart von Gott. Gott, die Message könnte sein, die Botschaft könnte sein für die Jünger, das ist kein Unfall jetzt. Es läuft nichts schief. Das ist mein Weg. Es ist nicht ein einfacher für euch, aber es ist mein Weg. Ich bin am Werk. Ihr seid nicht etwas Willkürlichem ausgeliefert jetzt. Es ist alles unter meiner Kontrolle. Es könnte eine Trostziffer sein, aber ich weiß nicht, ob sie es merken. Und darum gibt er ihnen noch einen zweiten Trost und der ist eigentlich unübersehbar. Der zweite Trost sind zwei Engel, die da stehen. Kennt ihr das auch? Wenn man Grossveranstaltungen besucht, die man im Moment ja nicht besuchen kann, aber da gibt es ja manchmal die netten Menschen in diesen Leuchtwesten, die schon parat stehen und die dir helfen, einen Parkplatz zu suchen. Und dann gibt es so tolle dabei, die springen dir dann quasi noch voraus, um dich genau in die Parklücke rein zu manövrieren, wo eben ein freier Platz ist, weil das sieht man ja oft gar nicht richtig. Und an das musste ich denken, als ich hier gelesen habe, dass da plötzlich zwei Engel stehen. Sie haben auch Leuchtwesten an. Nämlich in hellen Kleidern, heisst es da, stehen sie da. Und sie kommen mir vor wie so ein Verkehrsdienst, der jetzt helfen, nicht eine Parklücke zu finden, sondern nicht erstarrt zu bleiben in ihrem Blick auf den Himmel. Es heisst ja dann da so schön, dass die zu ihm sagen, ihr Leute aus Galiläa, was steht ihr da und schaut zum Himmel? Dieser Jesus, er wird wiederkommen. Also sie wiederholen dann, was Jesus selber auch schon gesagt hat, aber deutlich wird, dass jetzt nicht der Moment ist. Also, sie bekommen Hilfe von diesen Engeln. Die zwei Engel, die haben es streng gehabt in den letzten Wochen. Denn die haben schon mal den Platz einweisen müssen. Die haben schon mal Klärung schaffen müssen. Nämlich am Ostermorgen, wo Jüngerinnen vor dem Grab von Jesus stehen, völlig verzweifelt sind, weil sie ihn nicht finden, weil das Grab offen ist. Und dann kommen die zwei Herren, offensichtlich sind es die gleichen, denn der Lukas beschreibt sie genau gleich. Mit hellen Kleidern, mit leuchtenden Gewändern. Und sie sagen dann den Frauen, was sucht ihr den Lebendigen bei den Toten? Er ist auferstanden. Also auch dort wieder Verkehrsdienst helfen, den Blick in eine andere Richtung zu richten und weiterzugehen. Und das machen ja dann die Frauen. Und jetzt haben sie schon wieder Schicht und müssen auch da diesen Jüngern helfen, mit ihrem Verlust umzugehen und den Blick nach vorne zu richten. Und da sind wir bei einem ganz entscheidenden Punkt. Es geht hier nicht so sehr um einen Verlust, obwohl es sich so anfühlt bei dieser Geschichte, sondern die Engel möchten ja diesen Jüngern helfen, weiterzugehen, sie bereit zu machen auf das, was Gott mit ihnen vorhat. Er möchte sie bereit machen auf das, was Gott mit ihnen vorhat. Und das ist ganz ein entscheidender Punkt, dass nämlich Gott den Jüngern hier eine Verlusterfahrung, eine Orientierungslosigkeit zumutet. Warum? Weil er etwas Neues vorhat. Er hat etwas Neues vor. Und so hat er es angekündigt im Johannesevangelium, im Kapitel 16, Vers 7. Es ist gut für euch, dass ich gehe. Es ist gut für euch, dass ich fortgehe. Es ist nicht schlecht, es ist gut. Denn sonst wird der Helfer, der Heilige Geist, nicht zu euch kommen. Wenn ich aber fortgehe, dann werde ich ihn zu euch senden und er wird meine Stelle einnehmen. Ich möchte zusammenfassen, was wir jetzt, das war jetzt ein kleiner Bummler durch die zwei, drei Versen durch. Und ich möchte es nochmal zusammenfassen, was da eigentlich klar uns entgegenkommt. Das Erste ist, Jesus geht weg. Definitiv. Sie müssen ohne ihn, ohne seine bisherige Form von der Gegenwart, zu Rand kommen, ohne seine physische, ohne seine körperliche Gegenwart. Das ist der erste Punkt. Zweitens, die Jünger bleiben höchstwahrscheinlich, ziemlich sicher, denn sonst wären wahrscheinlich die Engel nicht gekommen, verunsichert zurück. Sie sind verunsichert. Hat Jesus sie um ihre Meinung gefragt? Bei dieser ganzen Angelegenheit. Ich vermute, sie hätten zu Jesus gesagt, weißt, wir möchten, dass es so bleibt, wie es ist. Wir hätten es am liebsten, dass es so bleibt, wie es ist. Bleib doch einfach da. Und wir sind schon bereit, in Zukunft ein bisschen mehr zu machen, als bis jetzt. Aber bleib doch da. Und das Dritte, was der Text zeigt, ist, dass obwohl Gott ihnen die körperliche Präsenz von Jesus wegnimmt, dass er sie nicht im Stich lässt. Und das zeigt sich nicht erst ab Pfingsten. Dort wird es ja dann nochmal ganz, ganz deutlich. Er hat sie nicht im Stich gelassen. Aber schon da merkt man es, mit dieser Wolke, wo sie daran erinnert, ich bin da, meine Herrlichkeit ist da, ich bin am Werk. Das ist kein Unfall. Und dann die zwei Engel, als ein zweiter Trost, wo ihnen helfen, aus dieser Erstarrung rauszukommen. Und auch da, damit will Gott ihnen sagen, ich lasse euch nicht im Stich. Ich zeige euch schon, wie es weitergeht. Schritt für Schritt zeige ich euch, wie es weitergeht. Und sie machen ja dann den nächsten Schritt. Ich habe es gelesen, sie gehen zurück auf Jerusalem. Und was sie dort machen und was wir von dem mitnehmen können, das dann am nächsten Sonntag. Ich weiss nicht, ob du jetzt beim Zuhören von dieser Geschichte, was da passiert bei den Jüngern von Jesus, und sie sind ja so eine Art wie Vorläufer von uns. Was sie erlebt haben, wiederholt sich oft in unseren Lebensgeschichten. Ein bisschen anders, aber im Grundsatz eben schon. Ich weiss nicht, wo du jetzt beim Zuhören auch an dein eigenes Leben gedacht hast. Wo du Parallelen siehst zwischen dem, was die Jünger hier erfahren, was Gott tut im Leben von seinen Jüngern, was er ihnen zumutet. Gibt es Parallelen in deinem Leben? Gibt es ähnliche Momente, wo du dich so gefühlt hast wie die Jünger? Oder wo du dich fühlst wie die Jünger? Wer würde sagen, ja, das, die Parallele gibt es? Es wundert mich gerade gar nicht, dass so viele die Hand aufhaben. Denn ich kann meine aufheben. Das kommt immer wieder vor in unseren Lebensgeschichten. Und darum ist dieser Abschnitt aus der Bibel auch so hilfreich für uns. Weil wir da viel daraus mitnehmen können. Wenn wir etwas Vertrautes verlieren, das ist immer eine Zäsur. und sie hinterlässt meistens eine Orientierungslosigkeit. Der Romano Guardini, der hat ein Büchlein geschrieben über die Lebensalter. Er ist ein katholischer Theologe und er hat versucht zu beschreiben, wie ein Mensch in seiner Entwicklung, welche Phase dass er durchläuft. Und eine von seinen Thesen ist, dass bei wichtigen Wachstumsprozessen im Leben von uns Menschen, dass bei wichtigen Entwicklungsschritten immer eine Krise vorausgeht. Weil sonst zu diesem Entwicklungsschritt gar nicht käme. Und wir wissen das aus der Entwicklung von unseren Kindern oder von Jugendlichen. Aber bis ins höhere Alter ist das so, dass es immer wieder so Krisen gibt von der Verunsicherung, von der Orientierungslosigkeit, als eine Art eine Voraussetzung, um ins Nächste hineinkommen zu wachsen. Das heisst, ohne die Verunsicherung, wie sie da auch die Jünger erleben und wie wir sie immer wieder erleben, ohne solche Momente gibt es in den meisten Fällen gar kein Wachstum und gar kein Weiterkommen. Aber eben, wer liebt das schon? Wer sagt schon, ja, ich kann gar nicht warten auf die nächste Verunsicherung, wo ist sie? Lieber heute als morgen. Ich kenne niemanden, der so denkt. Der Daniel Kahneman ist ein jüdischer Nobelpreisträger und er hat ein dickes Buch geschrieben, Schnelles Denken, Langsames Denken. Und er sagt, dass viele Studien und Befragungen zeigen, dass der Mensch eine grosse Ablehnung hat gegenüber Verlusterfahrungen. Eine von seinen Thesen ist, dass wir Verlust stärker empfinden als Gewinn. Also wir machen eine schmerzliche Verlusterfahrung, kurze Zeit darauf aber eine schöne Gewinnerfahrung. In der Regel erinnern wir uns viel stärker an die Verlusterfahrung als an die Gewinnerfahrung. Er nennt das Verlustaversion. Und Studien zeigen, dass wir Verlust und Gewinn und Verunsicherung doppelt so stark gewichten in uns drin, unbewusst, wie wenn uns etwas gegeben wird. Egal, ob es um Geld geht, ob es um den Beruf geht, ob es um die Familie geht. Verlustaversion. Also das schlägt viel stärker zu Buch bei uns, weder der Gewinn. So sind wir Menschen und das ist der Grund, warum Menschen ja auch im Grundsatz eher veränderungsresistent sind. Egal um welchen Lebensbereich das es geht. Selbst wenn wir uns etwas Neues anbieten, wir schlagen es oft aus. Nicht nur, weil wir das Neue nicht ganz gut kennen, sondern auch, weil wir merken, das Neue hat seinen Preis, ich muss etwas Altes loslassen und das fällt mir schwer. Denkt nur an das Volk Israel, die haben ja das Neue sogar schlecht geredet. Oder? Das Volk Israel in der Wüste, nach der Befreiung aus Ägypten, nach dieser schrecklichen Zeit, wissen sie in der Wüste nichts anderes zu sagen, als wie schön war es in Ägypten. Was haben wir dort für ein gutes Leben gehabt? Also sie reden die Befreiung schlecht und sie idealisieren den Verlust von der Vergangenheit. Sie haben dort einen Vorteil gehabt in der Sklaverei, aber es war wahrscheinlich der einzige. Sie haben jeden Tag gewusst, wie der nächste ist. Es war immer gleich Elend gewesen. So ticken wir Menschen. Und vielleicht kommt darum auch die Haltung, manchmal so ab der Lebensmitte bei manchen Menschen, dass man plötzlich so denkt, ja, früher war es schon besser gewesen. Du hast dich noch auf das verlassen. Und seit vielen Generationen, seit Jahrhunderten wiederholen Menschen aber mit einem gewissen Alter den Satz. Ja, früher war es besser gewesen. Und ich merke es auch schon bei mir, dass ich manchmal so denke. Also die Angst vor dem Verlust ist menschlich gesehen sehr gut verständlich. Aber es ist immer eine Rechnung ohne Gott. Es ist eine Rechnung ohne Gott. Es ist die menschliche Perspektive, ja, aber es ist nicht die von Gott. Wenn Gott die Hand im Spiel hat, dann sind Krisen ein Übergang zu etwas Neuem. Zu etwas Neuem, das er vorhat und das er schafft, zu seiner Ehre und zu unserem Wohl. So zeigt es sich im Leben der Jünger. Und darum brauchen wir, und das ist eigentlich das, was ich euch noch mitgeben möchte, jetzt für den zweiten Teil, dass wir dann oft, wenn wir ähnliche Erfahrungen machen, brauchen wir den gleichen Perspektivenwechsel wie die Jünger. Nämlich, dass wir uns nicht zu sehr auf das fixieren, was jetzt hier gerade genommen wird, der Jesus, der in den Himmel aufgeht, seine physische Präsenz, dass wir uns nicht auf das fixieren, nicht erstarrt bleiben und dort drauf schauen dauernd, sondern dass wir mit Vertrauen anfangen, nach vorne schauen. Und können glauben und sagen, weil wir den Gott kennen und weil wir die Bibel kennen, es fängt etwas Neues an. Gott fängt etwas Neues an. Das heisst nicht, dass es Trauerzeiten soll geben. Es wäre falsch, Trauerzeiten damit zu überkumpen. Aber Trauerzeiten haben ja genau das Ziel, den Verlust nochmal bewusst zu betrauern, solange wie man ihn sinnvoll betraut, um nachher aufzustehen aus der Asche und die Festkleider anlegen, weil Gott zu etwas Neuem ruft. Sicher gilt das im Grundsatz für deine und meine ganz persönliche Lebensgeschichte. Da bin ich überzeugt. Aber gleichzeitig möchte ich auch sagen, dass es in dieser Geschichte, in Apostelgeschichte 1, ja gar nicht so sehr um den ganz persönlichen Lebensweg jetzt von Petrus geht oder von Johannes oder von Matthäus, sondern die Botschaft in diesem Text ist eine Botschaft an die Gemeinde, an das Volk von Gott, an die Jüngergemeinde, die zurückbleibt. Liebe Gemeinde, du musst weitergehen ohne bisherige Gewissheiten. Und natürlich gilt es immer auch für uns ganz persönlich, aber ich glaube, es ist vor allem auch eine Botschaft an die weltweite Gemeinde, das Volk von Gott und an eine bestimmte Ortsgemeinde. Dass dort, wo eine Krise ist, im Grunde genommen sich etwas Neues ankündigt. Aber es kann manchmal ganz lang gehen, bis das Neue ein Gesicht hat. Und das ist schwierig. Das ist richtig schwierig. Und darum ist es wichtig zu sagen, es geht nicht immer so schnell wie bei den Jüngern, nämlich etwa 10 Tage, bis der Geist kommt. Es geht manchmal länger, es sind manchmal 10 Jahre. Und es gibt in der Bibel auch die Phasen, wo es 40 Jahre geht. Stellt euch das einmal vor. Gott hat eine ganz eigene Art von Uhr, also von Dringlichkeit als mehr. Also es heisst nicht, dass das immer sofort kommt, das Neue, was sich ankündigt. Und es heisst auch nicht, dass sich das Neue immer gerade auf Anhieb gut anfühlt. Das heisst es eben auch nicht. Aber wenn Gott, unser Herr, der Wegbereiter ist von dieser Zukunft, wo er dafür zuständig ist, dann glaube ich, kommt der Moment, wo man sagen kann, es ist gut. Es ist richtig gut. Man hat es selber nie so gut machen können. Er führt mich auf rechter Straße um seines Namens willen. Psalm 23. Oder wie es eine andere Übersetzung sagt, er führt mich in die richtige Richtung. Um seines Namens willen. Und wenn das die letzte Wort ist in unserem Leben, ja, dann können wir irgendwann an den Punkt kommen, um zu sagen, jawohl, es ist die richtige Richtung gewesen. Es erweist sich, als dass da Gott drin ist. Also was aus menschlicher Sicht immer wie das Schlimmste aussieht, was uns passieren kann, ist bei Gott manchmal nichts anderes als der Auftakt zu seinem nächsten Reden und Wirken. Es war ja bei der Kreuzigung auch so gewesen. Da stirbt der Jesus am Kreuz und Dunkelheit leitet sich übers Land und eine schwere Last und eine Verzweiflung auf all die Menschen, die Jesus nachgefolgt sind. Und kaum jemand von ihnen hat gedacht, dass es nach 3 Jahren die Sonne wieder aufgeht. Und es heisst, er ist auferstanden. Sie stehen am Grab, sie brüllen, sie wissen nicht, wo er ist. Sie sagen nicht, wenn übersteht er, obwohl er es ihnen oft ja gesagt hat. Also für sie ist die Sache wohl gelaufen gewesen. Also was aussieht wie der Schluss, ist für Gott der Anfang. Was sucht ihr den Lebendigen bei den Toten? Und so sehen wir es ja auch hier in der Apostelgeschichte. Ein paar Vers weiter kommt der Pfingsten, kommt der Geist. Also das heisst, wenn Jesus jetzt geht, will Gott den Jüngern nicht etwas wegnehmen. Auch wenn es sich so anfühlt, er möchte etwas geben. Aber eben, auch die Jünger sind prägt wohl von dieser Verlustaversion. Für sie ist im Moment nur spürbar, was sie nicht haben. Und es ist für sie noch unvorstellbar, was Gott möchte geben. Aber das ist wohl ein biblisches Grundwort, dass es Neubeginn nicht gibt ohne Loslassen. Neubeginn, auch in unserem Leben, gibt es nicht ohne Loslassen. Wir hätten es gerne anders. Wir möchten das Neue ja schon. Wir hätten einfach gerne das Alte auch noch. Also wir würden gerne addieren. Schon gut, wenn etwas Neues kommt, aber nimm es dann nicht noch etwas weg. Wir möchten keine Dusche, wir möchten den Pfeifer und das Weckli. Und dahinter steht ja vor allem, dass wir Sicherheit möchten. Neues ja, aber noch eine alte Sicherheit. Eine kleine Versicherung noch im Hintergrund. Also Jesus, wir sind schon bereit für den Geist und auch der darf uns auch auf den Kopf stellen, aber wenn wir dann nicht klarkommen mit dem, kannst du uns helfen. Aber es gibt den Geist nicht ohne das Loslassen von Jesus. Die Empfangsbereitschaft entsteht dort, wo jemand hat loslassen musste. Und das müssen sie da. Denn Sicherheit heisst ja oft, wir brauchen Gott nicht wirklich. Wir kommen schon klar. Loslassen heisst abhängig werden. Es zwingt uns auf die Knie. Will man nicht weiter wissen. Will man so sehr merken, dass wenn Gott nicht handelt, kommt es nicht gut. Und das macht uns offen für Neues, für seinen Weg. Meine Frau hat das erlebt jetzt den Frühling und wie viele, viele andere auch. Aufgrund von dieser Corona-Geschichte. Also über die könnte man ja auch reden bei diesem Thema, aber das wollte ich da jetzt gar nicht tun. Ich wollte nur das erzählen. Meine Frau ist viel unterwegs in Gemeinden, so für Frauenanlass. Macht das von Herzen gern, hat das Gefühl, hat Gott für sie eine wunderbare Tür auf, da, so nach ihrer Arbeit als Bibliothekarin am TDS. Und von einem Tag auf den anderen alles abgesagt. Und sie hat eine Krise gehabt. Und ich gesagt, warum? Ja, ich weiß nicht, wie und wenn das wieder weitergeht. Das war für sie eine grosse Not. Und ich als Mann stehe dann manchmal ein bisschen hilfreich daneben. Ich habe dann so meine Tipps und Tricks und auch geistliche Ratschläge. Und die, sind nicht immer so vollmächtig wirksam im Moment. Und dann hat meine Frau angefangen, nach vorne zu schauen. Und sie hat sich Zeit genommen für das Gebet. Sie hat sich Zeit genommen, um zu schauen, wem kann ich helfen. Sie hat sich Zeit genommen, mit dem Thema Gebet auseinanderzusetzen. Und jedes Mal, wenn ich heimgekommen bin, haben zwei wunderschöne Sachen auf mich gewartet. Erstens ein wunderbares Essen, aufwendigst zubereitet. Und ihre neuesten Entdeckungen mit Gott. Und ich habe gemerkt, Gott tut etwas ganz Neues mit ihr. Und er lehrt sie Sachen, die ich 100-mal sagen könnte oder selber auch gar nicht weiss. Und nicht verstehe. Aber sie versteht es. Und es ist für sie zu einem Gewinn geworden. Aber er ist nicht gekommen, der Gewinn, ohne die schmerzhafte Loslasserfahrung. Ich möchte es noch ein bisschen mehr zuspitzen. Manchmal versperrt Gott uns geradezu vertraute Wege. Er versperrt sie. Damit wir offen werden für neue Wege. So kommt es mir vor, da bei den Jüngern. Und dann zu seiner Zeit gibt es eine Lösung. Es heisst denn da in Apostelgeschichte 2, als nun die Zeit erfüllt war und der Tag des Pfingstfestes gekommen war, waren sie alle beisammen und da entstand das Brausen von Himmel. Pfingsten, der Geist kommt, als die Zeit erfüllt war. Das ist auch so eine Formulierung in der Bibel. Ihr könnt mal mit einer Konkordanz nachschlagen, wie oft das kommt, als die Zeit erfüllt war. Und das heisst ja gar nichts anderes als zu der Zeit, wo Gottes Zeit war. Zu dem Moment, wo Gottes Moment ist, geschieht das Neue. Also als die Zeit erfüllt war, heisst, wo der Moment kam, wo Gott eingreifen wollte. als die Zeit erfüllt war, das ist der Moment, wo Gott entschieden hat, dass es der Moment ist, den nächsten Schritt zu zeigen. Es ist der Moment, wo Gott sich entschieden hat, jetzt ist das Neue. Jetzt sind wir fällig fürs Neue. Jetzt sind wir parat fürs Neue. Als die Zeit erfüllt war. Und die Zeit ist Gottes Zeit. Und es ist selten unsere Zeit. Wir hätten es gerne schneller und manchmal aber auch gerne langsamer. Je nachdem, um was es geht. Gottes Zeit ist Gottes Zeit. Und sie zeigt sich ja manchmal an ganz banalen Geschichten, dass Gottes Zeit ist. Ich muss manchmal wieder schmunzeln, wie er das mir auch immer wieder zeigt. An ganz einem kleinen, blöden Beispiel, das mich aber gleich ermutigt im Glauben. Ich hatte hier auf dem Kopf ein Gewächs gehabt. Und ich habe gemerkt, ja, das fühlt sich, ich habe hier so ein paar so Stellen von der Sonne, muss man dann manchmal wieder mit ein bisschen Sauerstoff oder so, Kälte, wegmachen, dass sich die Haut wieder erholt. Das war aber eine Stelle, wo ich gemerkt habe, die ist nicht gut. Das ist ganz etwas anderes. Und ich bin zum Hautarzt gegangen und er schaut an und sagt, ja, das muss unbedingt weg. Und das können wir aber auch nicht mit Kälte rausnehmen, wo es so Kruste gibt, sondern muss ich richtig rausschneiden. Das ist eine tiefere Geschichte. Und dann sagt er zu mir noch, gehen Sie gerne baden im Sommer? Und dann sage ich, ja, ich gehe gerne in die Aren, etwa so am Abend, um ein bisschen treiben. Dann sagt er, ja, dann warten wir doch noch einen Monat können wir noch warten. Aber das muss weg. Ich habe gesagt, danke vielmals und habe es natürlich genossen, noch in die Aare zu gehen. Und dann, zwei Wochen später, ich tue mich mit einem Rasierer die Haare schneiden. Das ist jetzt nicht so wichtig. Aber damit ihr versteht, was passiert ist. Und ich schneide mit dem Rasierer zumindest in die Verwachsung hinein. Ich habe gemerkt, da blüht alles. Ich dachte, ach du liebe Zeit, was habe ich jetzt da gemacht? Es ist halt so vorher gestanden schon. Es war ein grosser, braun-blauer Fleck gewesen. Rot-blau, irgendwie so. Schneide die trainieren, mache dann ein Pflaster nachher drauf, es blüht wie verrückt. 5 Tage später ist alles fort. Ich muss morgen zum Arzt. Und in meinen Kopf zeigen. Und ich bin gespannt, was er sagt. Und ich habe wieder so gedacht, das ist nur etwas Kleines. Es gibt andere Stellen, da muss er etwas machen. Das Harmlosere. Das nehme ich dann schon in Anspruch, dass er das auch macht. Aber ich habe wieder gedacht, das ist Gottes Zeit. Nicht im Arzt sein, nicht meine. So etwas ganz Kleines noch, aber mich ermutigt es. Sagen, ja Herr, manchmal unerwartet und ohne, dass ich den Glauben daran hatte, muss ich auch noch gestehen. Ich habe ja die Sicherheit von meinem Arzt, das ist ja verrückt. Tut er es doch. Zu seiner Zeit. Auf seine Art. Es ist weg. Ja, ist wunderbar. Als die Zeit erfüllt war, seine Zeit ist seine Zeit. Und wir können sie nicht herbeimanipulieren. Wir können sie nicht terminieren in der Agenda von einem Arzt oder von irgendjemandem, von uns selber. Er kennt den richtigen Moment und wir können eigentlich nur zwei Sachen sagen. Wir können sagen, Herr, hilf mir vertrauen, dass dein Moment für uns kommt, für mich kommt. Hilf mir zu vertrauen, dass er kommt. Und hilf mir bereit sein, wenn er kommt. Das ist, was wir können. Wo erlebst du, dass Gott dir einen Weg versperrt? Wo bisherige Sicherheiten weggebrochen sind und dich orientierungslos gelassen haben? Wo du musst loslassen oder hast müssen loslassen und immer noch musst loslassen? Wo erleben dir das als Gemeinde? Und wo erlebt die weltweite Gemeinde von Jesus? Denn ich denke, das ist Sachen, die finden im Kleinen statt und sie finden aber auch im Grossen statt. Wo erlebt das möglicherweise die weltweite Gemeinde, auch gerade jetzt in dieser Zeit? Könntest du dir vorstellen, dass da dabei Gott seine Hand im Spiel hat? So wie bei den Jüngern, ja. Könntest du dir vorstellen, dass Gott seine Hand im Spiel hat und dass er etwas vorhat? Und wie könntest du dich lösen von dieser Angst vor dem Verlust, wo wohl die Jünger auch hatten? Wie könntest du dich lösen vor der Angst, dass es nur noch schlimmer wird jetzt? Und wie könntest du offen werden für das, was Gott vorhat? Auf was starrst du, weil es nicht mehr ist? und bist fixiert darauf, dass du gar nicht mehr kannst offen sein für das, was er vorhat. Oder nochmal anders gefragt, wenn du dein Vertrauen kannst auf die Verheißung setzen, dass Gott etwas Neues tut. Wenn Gott dir den Glauben gibt an das, was er Neues tun will, wie betest du denn? Wie tönen denn deine Gebete? Was formulierst du denn, wenn das zu deiner Gewissheit geworden ist und immer wieder wird? Nicht zu dieser eben aus dir selber produzierten, aber aus dieser von Gott in dir bewirkten und geschenkten Gewissheit. Wie tönen denn deine Gebete? Und wie tönen denn deine Worte? Wie fühlst du denn und wie denkst du denn, wenn du von Gott etwas Neues erwartest, anstatt dich beraubt zu fühlen? Das sind viele Fragen und gebe sie euch einfach mit. Denn ich glaube, es ist wichtig, sie zu beantworten. Weil dann müssen wir Stellung beziehen. Und Gottes Wort erwartet und ruft uns immer darauf, Stellung zu beziehen. Zu antworten auf das Wort. Wir können es hören, wir können heimgehen und es vergessen. Oder wir können Stellung beziehen. Und darum die Frage. Hat Gott in deiner Geschichte die Hand im Spiel, ja oder nein? Wie kannst du dich lösen von der Angst vor dem Verlust, die dich blockiert fürs Neue? Und was würdest du tun, wenn Gott dir den Glauben an das Neue schenkt und in dir wirkt und in dir weckt? Wie würdest du beten? Wie würdest du denken? Wie würdest du reden? Wie würdest du handeln? Es gibt ein Lied im Kirchengesangbuch, Vertraut den neuen Wegen. Vertraut den neuen Wegen, auf die uns Gott gesandt. Er selbst kommt uns entgegen. Die Zukunft ist sein Land. Wer aufbricht, der kann hoffen, in Zeit und Ewigkeit. Die Türe stehen offen, das Land ist hell und weit. Wenn wir jetzt nicht Schutzmassnahmen müssten beachten, dann würde ich sagen, der möchte jetzt für sich da etwas festmachen, weil das in sein Leben hineinredet, der soll vorkommen. Das machen wir jetzt aber nicht so, aber ich lade euch ein, aufzustehen. Die von euch, die sagen, das hat mit mir etwas zu tun. Da hat Gott zu mir geredet. Dann lade ich dich ein, aufzustehen und ich bete ein ganz langsames Gebet. Und du kannst es innerlich leislich oder laut mitbeten. Bet nicht mit, wenn du nicht von Herzen mitbeten willst. Das ist nicht ein Versuch, dich zu irgendeinem Gebet jetzt zu zwingen. Aber bet mit, wenn du merkst, doch, das könnte und wette so beten. Und es geht im Grunde genommen, das kann ich euch jetzt schon sagen, darum, das festzumachen, Stellung zu beziehen, für dich jetzt, hier, heute, als Antwort auf das Wort von Gott. Also, wer sagt, das betrifft mich, das hat mit mir etwas zu tun, den lade ich auf, aufzustehen. Ich stehe ja schon, denn es betrifft ja mich auch. Ich bete und ich bete langsam und du kannst mitbeten oder nachbeten und dann gehe ich zum nächsten Satz. Aber wir sind zuerst einen Moment still in der Gegenwart von Gott. Herr Jesus, ich bin da vor dir. Und es fällt mir schwer, das loszulassen, was ich loslassen soll. Und so gebe ich es einfach dir. Ich lege es vor dich. Da am Fuß vom Kreuz. Nimm mit Angst und der Schmerz vom Verlust. und hilf du mir zu vertrauen, dass du etwas Gutes parat hast. Auch wenn ich es jetzt gerade noch nicht sehe. Hilf mir, parat zu sein, wenn der Moment kommt. Und dich und dein Geschenk willkommen zu heißen. Herr, ich bin dein Knecht, ich bin deine Magd. Mir geschehe nach deinem Willen. Und alle Ehre und alle Herrlichkeit und alles Lob gehört dir, Jesus Christus, allein. Amen.